Deutschlandfunk Kultur Interview.
Sie hat es tatsächlich getan. Theresa May ist zurückgetreten als Parteichefin der britischen Konservativen. Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin wird jetzt in einem mehrstufigen Verfahren bestimmt und die wird dann auch die Regierung führen. Ob sich dieses Szenario deckt mit dem, was Paul Mason eine klare, lichte Zukunft nennt, das wage ich zu bezweifeln. Klare, lichte Zukunft ist der Titel des neuen Buchs von Paul Mason, Autor, Fernsehjournalist, preisgekrönt und Paul Mason war zu Besuch und ich wollte vor allem wissen, wie er auf die Idee gekommen ist, einen so optimistischen Titel zu wählen.
I am optimistic. I'm a techno-utopian.
Ich bin Optimist, in gewisser Weise auch Utopist. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, wo waren wir vor 200.000 Jahren? Was haben wir dann schon geschafft? Vor 10.000 Jahren waren wir dann plötzlich in der Eisenzeit. Vor 5.000 Jahren haben wir angefangen, Städte zu bauen. Ich habe kürzlich in Silicon Valley einen Nanochip gesehen, der ist so dünn, dass man es gar nicht mehr beschreiben kann, mit so vielen Trillionen von Informationen, dass man sich das auch nicht mehr vorstellen kann. Und dieses Zitat, was ich da verwende, klare Licht der Zukunft, das stammt ja von Leo Trotzki. Und das zu einer Zeit, wo er eigentlich total verzweifelt war, wo er in den 1930er Jahren sein Testament geschrieben hat. Aber bei allem Optimismus gilt es, gewisse Widerstände zu überwinden. Und das Größte ist natürlich der Klimawandel. Es gilt auch darum, Rationalitäten, Rassismus über Bord zu werfen und dass plötzlich so viele Leute anfangen, nicht mehr an die Demokratie zu glauben. Und das versuche ich in meinem Buch eben auch zu erklären. Die größte Krise besteht zurzeit darin, dass man der Welt erklären muss, dass sie durchaus an sich glauben kann und dass man durchaus Dinge erreichen kann.
In their ability to change the world around them.
Sie beginnen das Buch mit einer typischen Szene aus Ihrem Leben, dem Leben eines Fernsehreporters, eines Krisenreporters, der am liebsten da ist, wo ordentlich was los ist. Und Sie nennen diese Journalistenspezies Veteranen der Berichterstattung aus Ländern, die den Bach runtergehen. Müssten Sie dann nicht in Großbritannien sein?
I'm afraid this might be so. In the book I describe being at the Trump inauguration.
Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht haben Sie da recht. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich ja auch beschrieben, wie es war, bei der Machtübernahme von Trump dabei zu sein. Und ich war da zusammen mit Korrespondenten, die schon alles erlebt haben. Die hatten Aufstände erlebt, die hatten soziale Kriege erlebt. Und wir waren uns eigentlich einig, dass wir uns gesagt haben, diese sozialen Konflikte haben jetzt das Zentrum der Macht erreicht. Und für mein Land, für Großbritannien, kann ich das nur gleichsetzen mit dem Brexit. Es gab vielleicht gute Gründe, warum Großbritannien hätte in einer gewissen Art und Weise sich von der EU ein paar Schritte entfernen können. Schengen, der Euro und so weiter. Und dann hätten wir immer noch so ein bisschen unser Ding machen können. Was aber wirklich passiert ist in den 3 Jahren nach dieser Abstimmung ist, dass der Brexit ein Projekt der fremdenfeindlichen Rechten geworden ist. Und wir können von Glück reden, dass es in Großbritannien bisher noch keine Art Bürgerkrieg gegeben hat, weil da mittlerweile so viel Intoleranz und so viel Wut herrscht, dass eben sehr viele Leute mittlerweile einfach nur noch glauben, ganz egal, ob sie ganz rechts oder ganz links sind, lass es uns einfach irgendwie hinter uns bringen. Trump, mit viel Glück, haben wir ihn vielleicht nur 4 Jahre lang. Aber den Brexit, den werden wir für immer an der Backe haben, weil das mit dem Brexit ganz klar ist, er wird scheitern. Vielleicht schaffen es einige rechtsgerichtete Politiker, ihn jetzt durchzusetzen. Aber alles, was sie versprochen haben, was der Brexit besser machen würde, wird eben scheitern. Und wer wird schuld daran sein? Ich als Linker, Leute, die gewissen Minoritäten angehören oder die falsche Hautfarbe anhaben, an denen wird es dann ausgelassen.
My fault as a left winger, the fault of minorities and the fault of people whose skin is the wrong color.
Inwieweit kann Technik helfen, diese große Krise zu überwinden, in der sich Großbritannien und Europa befinden? Oder anders gefragt, hätte Marx ein Smartphone?
Technology has already enabled those of us fighting for social justice and for climate, for, to fight against climate change, to find new ways of coming together to resist. In English it is often referred to as the swarm.
Ja, also wir benutzen die Technik ja schon, um den sozialen Fortschritt zu ermöglichen, um für den Klimawandel zu kämpfen. Und das neue Zauberwort ist die Schwarmintelligenz. Da verbünden sich dann plötzlich katholische Nonnen mit Altlinken, um Migranten zu unterstützen. Sonst würden die aber niemals Pläne von Linken unterstützen, diese katholischen Nonnen. Also da ist ja schon viel passiert, wie man die Technik sinnvoll einsetzen kann. Aber natürlich können auch die Rechten, die Ultrarechten, die Schwarmintelligenz benutzen. Und die sind internationaler sehr gut vernetzt, was natürlich sehr beunruhigend ist. Und so kann jede politische Gruppierung letztendlich diese Technik für ihre Ideale einsetzen. Und um auf Marx zurückzukommen, das Netzwerk hatte ihm sehr gefallen. Er war ja immer für die Internationale und er wollte immer die internationale Revolution. Aber das Gerät selber, also so ein Smartphone in der Hand zu haben, diese Maschine, die hätte er verdammt und hätte gesagt, das ist das Beispiel dafür, wie der Mensch verfremdet wird, wie er sich entfremdet sozusagen. Und von daher, denke ich, hätte er das sehr ambivalent gesehen.
Exactly as Marx says in the thesis on Feuerbach.
Und wie kann es gelingen, dass die Menschen die Kontrolle über die Maschinen zurückerhalten? Wie können Maschinen Menschen in ihrem Menschsein unterstützen?
This example of the smartphone being the alienated self is a good jump-off point to answer this, because what we need to first of all do is demystify machines.
Also das Beispiel von dem Smartphone ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt. Wir müssen solche Geräte, solche Maschinen entmystifizieren. Wir reden immer von der virtuellen Welt. Wir reden von Cyberwirtschaft, Cyber-Economies. Letztendlich sind diese Maschinen nichts anderes als Masse und Energie, die über unglaublich viele Informationen verfügen. Und Galileo hat es geschafft, die Mechanik zu entmystifizieren. Adam Smith hat die Fabriken entmystifiziert. Und genau das müssen wir jetzt mit diesen Maschinen wieder tun, weil sie können uns eigentlich auch menschliches Glück bringen. Sie können dafür sorgen, dass man nicht mehr unbedingt 8 Stunden pro Tag arbeiten muss. Sie könnten uns eigentlich das Leben erleichtern, sie könnten uns sogar befreien. Aber gerade zur Zeit gibt es ganz starke Tendenzen in der Welt, dass gewisse Eliten versuchen, diese unglaublich leistungsfähigen Informationsmaschinen unter Kontrolle zu bringen und damit die Menschen unter Kontrolle zu bringen. Ein Beispiel ist China. In der Stadt Xinjiang ist es obligatorisch, dass jeder sich dieser Gesichtskontrolle unterzieht. Muss, dass die DNA obligatorisch ist, und das machen sie zurzeit mit 1 Million Moslems. Aber das wird eine Frage der Zeit sein, bis dieses in Anführungszeichen Erfolgsmodell exportiert wird in andere Länder, die wiederum ihre Minoritäten unterdrücken wollen. Also darum geht es jetzt, dass wir versuchen, eben solche Maschinen zu entmystifizieren und sie eben nicht diesen Eliten überlassen.
What will happen next is this will be exported to other countries who need to do this. So the fight for human control of machinery is not science fiction anymore. It's absolutely at the center of a civilization project for the 21st century.
Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, darüber ein Buch zu schreiben, um diesen Prozess in Gang zu bringen, in Gang zu halten und dann auch erfolgreich umzusetzen.
No, and I think in the book I try to say one of the huge problems we have created for ourselves in the era of free market economics is that we ourselves became performative.
Think of like a Natürlich kann ein Buch alleine nichts verändern, aber das Buch zeigt schon einmal die Probleme auf, die wir heutzutage haben durch diese freie Marktwirtschaft. Wir agieren ein bisschen wie Puppen, als sei alles vorgegeben, als wäre es ein ritualisiertes Spiel. Als Beispiel, wenn ich einen Kaffee bei Starbucks bestelle, dann muss ich von dem Verkäufer von Starbucks bedient werden. Und was ich damit meine, ist, ganz egal, welche Werte ich eigentlich vertrete, ich spiele in dieser Marktwirtschaft nach diesen Regeln. Und wir höhlen zurzeit unsere Werte aus. Das ist das Problem. Und daher sage ich in meinem Buch, und das mag in gewisser Weise kontrovers erscheinen, mache ich eine Analogie zum frühen Christentum. Als den Christen in Rom noch gesagt wurde, ihr müsst auch die Götter der Heiden anbeten können. Und die Christen sagten, nein, das werden wir nicht tun. Und alles zerstört haben, was damit zu tun hatte. Und ich bin der Meinung, wer heute Widerstand leisten will, das muss ein moralischer, das muss eine philosophische Revolution sein, keine politische Revolution. Weil eine politische Revolution bringt uns nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, um was es mir hier geht, das ist, dass wir das menschliche Handeln wieder in den Vordergrund rücken. Und dann sind es ganz kleine Gesten, die können bei Starbucks anfangen. Und wenn es noch die winzigsten Gesten sind, wo wir uns wieder als Menschen verhalten und eben nicht als Puppen oder als Maschinen. Und das versuche ich klarzumachen. Durch diese kleinen Gesten schaffen wir es vielleicht wieder, menschlicher zu handeln.
So writing a book, yes, so what? But a granular level human change is what I would want to trigger when people read this book.
Paul, thank you very much.
A pleasure. Thank you.
Thank you.